Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von der Mein Benefit Podcast. Diese Folge haben wir uns was ganz Spannendes ausgedacht, denn wir sind mal zu dritt unterwegs. Also nicht nur Lena und ich, sondern wir haben uns auch einen Gast eingeladen. Und zwar sitzt mir gegenüber Andreas Schwengel. Hallo Andreas.
Hallo, danke erstmal für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du bist ja selbst Student und der zweite stellvertretende Vorsitz und Pressesprecher des ASTAS, richtig?
Ja, mehr oder weniger. Pressesprecher ist ein bisschen hochgegriffen, aber Pressereferent trifft es eher. Also ich kümmere mich um die Öffentlichkeitsarbeit zusammen mit der Leonie aus dem Marketing.
Das heißt, du arbeitest beim ASTA, sprich dem Allgemeinen Studierendenausschuss unserer Uni Paderborn. Kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was der ASTA ist und was sein Benefit ist?
Klar, gerne. Also der ASTA ist erstmal ein sehr breit aufgestelltes Gremium. Wir müssen unterscheiden zwischen den Menschen, die gewählt werden. Das sind halt die ReferentInnen, so wie ich. Unsere Vorsitzende Charlie gehört dazu und alle, die halt irgendwie einen gewissen Aufgabenbereich haben. Und dann gibt es noch die Leute, die, also das sind knapp 20 MitarbeiterInnen, die im Copyservice, in der Fahrradwerkstatt unterwegs sind. Da haben wahrscheinlich viele Studierende schon Kontakt zu gehabt. Und gerade die politisch gewählten ReferentInnen, arbeiten halt möglichst autonom in ihren eigenen Aufgabenbereichen. Also ich kümmere mich um die Pressearbeit, wie ja gerade schon angeklungen ist. Wir haben zwei ReferentInnen für Soziales, die das Sozialbüro leiten. Der Stadtcampus ist natürlich irgendwie so ein beliebtes Thema, was viele Studierende auch immer sehr gut wahrnehmen. Da kümmern sich zwei Menschen bei uns drum. Ein Referat für Internationales. Also das sind alles Studis, 15 an der Zahl, die gewählt wurden, um die Interessen der Studierenden gegenüber dem Unipräsidium, gegenüber den Profs, gegenüber der Politik und Verkehrsbetrieben, das SETI machen wir ja auch, da verhandeln wir ja auch mal mit den Verkehrsbetrieben, um all diese Sachen irgendwie quasi auszuhandeln und die Studierenden der Uni Paderborn zu vertreten. Also da haben wir schon so ein bisschen den Benefit drin gesehen. Natürlich gibt es den auch nochmal auf so einer Peer-to-Peer-Ebene. Ich glaube, gerade das Sozialbüro kennen viele wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, an die man sich halt wenden kann, wenn man zum Beispiel nicht weiß, wie man einen BAföG-Antrag auszufüllen hat oder so. Oder wenn man einfach mal einen finanziellen Engpass hat, dann vergeben wir auch Sozialdarlehen, die zinsfrei sind und beraten eigentlich so bei allem rund ums Studium. Wir bieten Steuer- und Rechtsberatung an, wenn man da mal irgendwie kostenlos Hilfe braucht. Also ganz, ganz viele Sachen, die auch auf einer Peer-to-Peer-Ebene funktionieren. Internationale Studierende können sich auch immer an unsere zwei ReferentInnen wenden, wenn sie mal Probleme im Alltag haben, weil gerade wenn sie hier neu in Deutschland sind, wissen sie natürlich nicht so, wie gehe ich mit der Bürokratie um, und da helfen wir natürlich gerne.
Genau, das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum wir dich stellvertretend heute eingeladen haben, weil wir haben gesagt, okay, Gesundheit ist ja irgendwie mehr als nur die Psyche, sondern es ist auch wichtig, dass man irgendwie sieht, was für ein Unterstützungsnetzwerk man eigentlich hat. Du hast ja schon gesagt, man wählt euch. Das heißt, ich kann meine eigene Stimme abgeben und mir überlegen, okay, wen möchte ich da sehen im ASTA, der mich vertritt. Auch wenn man es vielleicht gerade nicht braucht, sollte man es vielleicht trotzdem unterstützen und zur Wahl gehen. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz sagen, was ist denn der Unterschied zum Stupa? Weil das hört man ja auch immer wieder, okay, da wählt man noch irgendwie wieder so ein Gremium.
Genau. Und da müssen wir auch unterscheiden zwischen, wer wählt überhaupt wen. Also jetzt, ich glaube, ziemlich genau in einem Monat sind ja wieder Hochschulwahlen, wo man unter anderem das Studierendenparlament, also das Stupa, wählen kann, wo verschiedene Listen antreten, die quasi dann im Parlament, also ja, man kann es vergleichen so ein bisschen mit dem Bundestag auf Bundesebene, quasi die Interessen der Studierenden in verschiedenen Fraktionen vertreten. Und das Studierendenparlament wählt unter anderem den ASTA, also den Allgemeinen Studierendenausschuss, um so ein bisschen die Exekutive zu spielen, sage ich mal, also um die Geschäfte auszuführen. Das Stupa wählt noch andere Ausschüsse, den Haushaltsausschuss zum Beispiel ist vom Hochschulgesetz vorgeschrieben, und natürlich auch die Finanzen der Studierenden. Wir zahlen alle einen Semesterbeitrag. Die müssen natürlich auch nach bestimmten Regeln und Gesetzen verwaltet werden. Das macht zwar unser Finanzreferent Leo im ASTA, aber das wird natürlich auch kontrolliert dann vom Stupa. Also das Stupa hat vor allem eine ganz wichtige Kontrollfunktion, damit quasi wir kein Blödsinn treiben. Das hört man leider immer wieder von anderen Unis auch teilweise. Ich glaube, in Hessen gab es mal den Fall, wo ein Finanzreferent irgendwie 15.000 Euro veruntreut hat von Studierenden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Kontrollfunktion, und da müssen wir auch immer ganz, ganz, wir achten zumindest immer sehr viel drauf, dass wir möglichst viel Transparenz, so viel wie halt möglich ist, auch in unserer Kommunikation an den Tag legen. Das ist nicht immer ganz so einfach, also das Thema Semesterticket hat man ja so das letzte Jahr aber mitbekommen. Wir haben das NRW-Ticket erst gekündigt, um es dann neu zu verhandeln, um bessere Konditionen rauszuholen, und da will man natürlich irgendwie jeden Schritt begleiten und auch die Studierenden nicht irgendwie im Dunkeln lassen. Aber man muss auch trotzdem darauf achten, dass man sich die eigenen Verhandlungen nicht durch diese Kommunikation dann wieder kaputt macht. Also
ja.
Das ist immer so ein schmaler Grat, auf den man da läuft. Aber trotzdem versuchen wir natürlich, so gut es geht, irgendwie mit allem Möglichen zu helfen und Informationen zu stellen. Weil das gerade für Erstsemester ist Studiumbeginn natürlich auch eine Phase, wo man einfach erstmal sehr viel Unsicherheit hat
Fall.
Und nicht weiß, wo man überhaupt hin kann mit seinen Problemen.
Genau, da halte ich den Asta auch für einen guten Ansprechpartner auf Augenhöhe quasi, weil die halt einfach bei jeglichen Problemen und Fragen weiterhelft und bei Außenstehenden auf die speziellen Probleme der Studierenden hinweist und halt für Lösungswege eintretet. Ich glaube, das ist sehr wertvoll tatsächlich.
Vor allen Dingen darf man ja jetzt nicht vergessen, wenn wir so ein bisschen außen vor gelassen haben, sind ja die Fachschaften, dass wenn man auch wirklich Probleme im Studium hat, kann man sich ja vorrangig auch an seine Fachschaft wenden und im Zweifel kommunizieren die dann ja auch nochmal mit euch, oder? Also wenn jetzt ich und meine KommilitonInnen das Gefühl hatten, die Klausur ist irgendwie komisch gelaufen, dann kann ich mich am besten vielleicht an die Fachschaft wenden und die gucken, ob sie das vielleicht klären können. Ansonsten wird das sowas auch an euch weitergetragen, oder?
Ja, klar. Also die Fachschaftsräte machen unheimlich wichtige Arbeit und gerade wenn es im Fachbereich ist, sollte das immer der erste Ansprechpartner sein. Aber das merkt man natürlich bei Studienanfängern oder AnfängerInnen, dass die nicht immer ganz genau wissen, an wen wende ich mich. Und dann kann man sich auch einfach beim AStA melden und nachfragen, hallo, ich habe folgendes Problem, könnt ihr mir helfen? Wenn nicht, wo kriege ich halt Hilfe? Und das kann in der studentischen Selbstverwaltung manchmal ein bisschen undurchsichtig sein, weil es gibt nicht nur Fachschaftsräte, es gibt dann die FSV, also die Fachschaftsvertretung, dann gibt es einen Fachschaftsausschuss, also da gibt es halt unheimlich viele verschiedene Ebenen. Es gibt SenatorInnen, die studentisch sind und quasi im Senat sitzen. Da versuchen wir natürlich mal möglichst gut zu vernetzen zwischen den AnsprechpartnerInnen, die man halt eigentlich gerade sucht.
Ja, ich finde, man merkt auch schon, es sind so viele verschiedene Facetten und man denkt, okay, es ist nur ein System Uni, aber man kann es ja schon vergleichen mit unserem normalen politischen System. Es ist schon wirklich sehr komplex und ich glaube, das hat man selbst im dritten Semester noch nicht alles auf der Kette. Da muss man sich dann einfach schon mal wirklich reinarbeiten und informieren und dafür seid ihr auch immer offen. Also wenn man sich, sage ich mal, neben seinem Studium noch engagieren möchte, findet man da bestimmt den Kontakt auch zu den verschiedenen Parteien auf dem Campus.
Ja, klar. Also der Kontakt eigentlich zu allen möglichen Gremien, den können wir immer gerne irgendwie herstellen, weil Vernetzung, also wir haben auch nur einen Referenten für Hochschulpolitik quasi, das ist so ein breiter Begriff, aber der ist halt auch dazu da, um zu schauen, dass egal wer ein Problem hat auf studentischer Ebene, auch weiß, wo er oder sie dann hin muss. Und da versuchen wir natürlich immer irgendwie das Problem möglichst schnell und auch möglichst barrierearm zu lösen. Das ist, muss man sagen, während Corona ein bisschen schwieriger geworden. Früher war es so, man ist schnell halt unten im Asta-Hauptbüro vorbei oder eben zum Copy-Service oder so und hat relativ kurzfristig dann auch irgendwie eine Lösung gefunden. Jetzt muss man erstmal schauen, dass man sich irgendwie digital vernetzt und das merken wir auch. Also gerade jetzt sind Social Media natürlich umso wichtiger geworden, um die Studis auch zu erreichen.
Genau, das ist schon ein ganz gutes Stichwort. Ihr hattet ja zum Beispiel mal ab und zu so Umfragen zu den Studienbedingungen während Corona gemacht. Vielleicht können wir anhand dessen einfach mal beschreiben, was habt ihr mit den Ergebnissen gemacht? Also nochmal kurz, um die Leute abzuholen. Es war eine Umfrage bei Instagram, die darauf abgezielt hat, wie sind eigentlich eure Bedingungen, wie sieht es mit den Prüfungen aus, wie seid ihr zufrieden mit dem digitalen Semester, was muss verbessert werden, was gibt es noch für Forderungen. Genau, und das habt ihr dann ja wahrscheinlich ausgewertet und wolltet das mit in ein Gespräch nehmen. Ich glaube, so war das damals auch formuliert.
Genau, das war im noch allerersten Corona-Semester tatsächlich. Also da haben wir, ich glaube, die Anfrage ging Anfang Mai raus, wenn ich mich gerade nicht täusche, wo wir quasi dann gerade so einen Monat im ersten Corona-Semester waren und einfach mal Status-Update brauchten. Okay, wie sieht es bei euch aus? Weil wir kommen natürlich auch im AStA aus den verschiedensten Fachbereichen, aber können nicht überall quasi reinschauen und brauchen da häufig Feedback. Und das Feedback war durchaus interessant. Das muss man natürlich jetzt immerhin quasi mit dem Hintergrund erstes Corona-Semester ever irgendwie betrachten. Da waren auch noch die Lehrenden im Findungsprozess. Also da haben wir dann Stories gehört also teilweise gab es tatsächlich Lehrende, für die bestand digitale Lehre nur aus einer simplen E-Mail schreiben Anfang des Semesters, okay, lest mal diese drei Bücher, wir treffen uns in 6 Wochen irgendwie zum Zwischentest, zur Zwischenklausur, das müsst ihr drauf haben, aber wenn ihr Fragen habt, schreibt eine Mail. So, das ist natürlich, hat natürlich keinen didaktischen Mehrwert. Und gerade solche Erfahrungsberichte brauchten wir dann auch, um die beim Präsidium oder auch bei den Dekanen mal anzusprechen. Wir kriegen auch dann immer zur Prüfungsphase auch ohne dass wir eine Umfrage starten, häufig Rückmeldungen von vielen Studierenden, die sich unsicher sind, okay, so und so sind meine Prüfungsbedingungen, darf der Dozent das überhaupt? Also da hört man die irrwitzigsten Sachen. Also ein Dozent, der hatte irgendwie 2 Tage vor der Prüfung, die digital stattfinden sollte, eine Rundmail an den Kurs geschrieben, ja, okay, geht doch bitte alle mal zum IMT und leiht euch ein iPad aus, wenn ihr keins habt, weil die technischen Zeichnungen, die ihr machen müsst, gehen darauf viel besser. Also macht das bitte, und hat gar nicht dabei bedacht, dass viele Studierende gar nicht im Labor wohnen gerade. Und auch nicht die Mittel haben oder die Möglichkeit haben, sich sowas auszuleihen. Und das sind dann Sachen, da können wir dann schnell auch handeln und das an die richtigen Stellen tragen und die Probleme dann auch lösen.
Ja, ich finde, das ist echt ein gutes Beispiel, einfach mal zu sehen, okay, es bringt auch was, mit euch zu kommunizieren, und ihr setzt um, und wie funktioniert es eigentlich und was sind auch so eure Aufgaben. Man selber hat bestimmt auch so die eine oder andere Geschichte noch aus dem ersten Semester oder jetzt auch aus den folgenden, was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Und auch dank eurer Arbeit bestimmt um einiges besser geworden ist.
Das hoffen wir zumindest. Also das ist immer der Anspruch. Ja. Man kriegt häufig nur Feedback, wenn irgendwas negativ läuft.
Ja, das stimmt.
Wenn irgendwo ein Problem ist und dann sagt einem einer, okay, hey, das fanden wir irgendwie nicht so gut. Warum habt ihr das so gemacht? Das ist jedes Mal, wenn wir irgendwie eine Debatte vor Wahlen zum Beispiel organisieren, wo wir gesetzlich verpflichtet sind, sämtliche demokratisch legitimierten Parteien einzuladen. Dass wir nicht mit allen Parteien übereinstimmen, das sollte, glaube ich, klar sein. Aber da kriegen wir dann immer negatives Feedback. Warum muss denn gerade diese eine böse Partei mit dabei sein, die eigentlich keiner mag? Also wenn es mal gut läuft, kriegt man das sehr, sehr selten mit. Also dann ist es eigentlich eher still, weil das halt selbstverständlich ist für viele, glaube ich.
Ja, das stimmt. Also muss ich auch sagen, ich glaube, es kennt jeder. Man will erst was machen, wenn es nicht so rund läuft. Aber habt ihr denn auch vielleicht so ein bisschen, wir haben eben schon so über das Sozialbüro gesprochen, habt ihr dann auch so ein bisschen mitbekommen, wie sich so die Situation und die Stimmung der Studierenden verändert hat? Also hattet ihr das Gefühl, ihr hattet mehr Anfragen als vorher? Ihr habt ja zum Beispiel auch den Corona-Fonds, ja? aufgemacht, genau, ja. um da nochmal zu unterstützen. Hat sich das auch über andere Angebote ausgespielt? Also habt ihr gemerkt, okay, wir merken, die Leute bewegen sich zu wenig, sind vielleicht psychisch etwas belasteter. Habt ihr auch in der Hinsicht was mitbekommen?
Das konnte man tatsächlich ganz gut irgendwie nachvollziehen während Corona, aufgrund der Anfragen, die reinkamen. Also zum ersten Lockdown, März, April 2020, haben wir unheimlich viele verzweifelte Hilferufe bekommen, die finanzieller Natur waren, weil Nebenjob ist weggefallen in der Gastro oder im Einzelhandel und die Leute wussten nicht, wie sie sich finanzieren sollen. Und daraus ist dann auch der Corona-Hilfsfonds in Kooperation mit dem Unipräsidium und mit der Universitätsgesellschaft entstanden, der vielen Studierenden auch schon helfen konnte. Das hat sich mittlerweile gelegt. Wir vermuten, dass es daran liegt, dass zum einen dann auch die Überbrückungshilfe vom Bund, die im Juli dazu kam, vielen geholfen hat, dass sie dann natürlich auch zwischendurch wieder einen Job gefunden haben, nachdem die Lockdowns wieder oder nachdem wir Lockdown-Pause hatten. Aber viele, muss man auch sagen, sind, glaube ich, zurück nach Hause gezogen oder gar nicht erst nach Paderborn, um Geld zu sparen.
Das glaube ich auch.
Also finanzieller Natur haben wir schon lange nichts mehr reinbekommen. Was sich die letzten Monate, also gerade im Winter, gehäuft hat, waren in Anführungszeichen Hilferufe, Leute, die im WG-Zimmer oder im Wohnheimzimmer wohnen und denen die Decke auf den Kopf fällt, weil sie händeringend nach Lernraum einfach suchen. Das Problem war da für uns, dass die Corona-Schutzverordnung vom Land NRW uns immer verboten hat, den Study Space, den wir in der Stadt haben, als Lernraum, den noch zu öffnen. Das dürfen wir jetzt Gott sei Dank ab Montag wieder. Theoretisch hätten wir jetzt letzten Montag schon starten können, aber das war uns noch zu heikel, weil die Inzidenz unter 35 sein muss, über 5 Tage hinweg. Aber jetzt öffnen wir definitiv am Montag erst das 5. Obergeschoss, ein paar Wochen später das brandneue 4. Also das kennen viele auch noch gar nicht. Also der Stadtcampus wird auch immer größer und da ist schon das Feedback, also wir haben das vorgestern auf Social Media geteilt und das Feedback ist schon überwältigend. Also wir haben auch sehr, sehr viele Buchungen schon reinbekommen für die nächste Woche. Da sieht man einfach, Lernraum wird händeringend gesucht. Jetzt kommt auch die Prüfungsphase bald wieder. Da ist es wichtig, eben solche Möglichkeiten zu haben.
Und auch mal aus seinen vermeintlich nur 15 Quadratmeter rauszukommen. Ich glaube, das kennt jeder und ist nachvollziehbar.
Also ich glaube, das ist auch was ein studierendenspezifisches Problem auf jeden Fall ist. Ich war zufällig letzten Sommer im Interview beim WDR mal, um über die Situation der Studierenden zu berichten. Und der Moderator war ganz überrascht, weil er halt meinte, okay, das Feedback, was wir natürlich aus der Arbeitswelt kriegen, ist, oh, total viele sind froh mit dem Homeoffice. Das funktioniert ja fast genauso gut oder besser. Und da musste ich dann auch sagen, okay, nein, aber das gilt nicht für Studierende. Ja. Wir haben halt nicht in der Regel noch einen extra Raum fürs Büro, fürs Homeoffice. In der Regel schlafen und lernen und studieren wir im WG oder im Wohnheimzimmer einfach in demselben Raum. Wenn dann noch Lockdown ist, darf man sich draußen nicht unbedingt so viel bewegen. Wenn das Wetter irgendwie, oder jetzt auch mit der Ausgangssperre nachts durfte man ja auch dann nicht so lange raus. Also da kommen einfach Probleme, die spezifisch nur Studierende oder junge Leute haben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, jeder, der in einer Fünfer-WG oder ähnliches wohnt und alle haben gleichzeitig ein Seminar, wird auch wissen, das Internet kommt stark an seine Grenzen. Das sind ja dann auch noch so Sachen, die dann einfach hinzukommen oder auch, wie du ja schon eben angesprochen hast, wie ist man überhaupt technisch ausgestattet zu Hause? Mensa übrigens hat ja auch jetzt Lernraum, also ich hoffe, die BIP ja auch, dass es dahingehend jetzt einfach bergauf geht und das auch erhalten bleiben kann.
Ja, das wird, glaube ich, auch vielen helfen. Also die BIP ist seit 2 Wochen, glaube ich, fast schon wieder auf, ne? Oder 1,5. Die Mensa, die jetzt wieder offen ist, das E-Gebäude, da ist ja auch Lernraum, wo man rein kann. Und dann jetzt noch der Study Space dazu. Da werden wir, glaube ich, schon viel mithelfen können. Und dann schauen wir einfach. Also wenn es nach uns ginge und wenn wir die finanziellen Gelder hätten, würden wir natürlich den Study Space noch umso größer machen, aber das kostet immer Geld. Und wir wollen natürlich nicht die Studierendenschaft zu sehr belasten mit sowas. Also wir versuchen das dann immer über externe Gelder irgendwie zu finanzieren.
Genau, dann lass uns nochmal auf das Thema gesund studieren zurückkommen, weil die Corona-bedingte Umstellung auf Online-Lehre natürlich was mit dem Gesundheitszustand gemacht hat. Nicht nur physisch vielleicht, weil der Weg zur Uni weggefallen ist oder allein das Bewegen von einem Hörsaal in den anderen, sondern auch halt psychisch, wie ihr schon angesprochen habt. Man befindet sich die ganze Zeit alleine in einem Zimmer. Du hast gerade schon viele aktuelle Wünsche und Forderungen angesprochen. Gibt es sonst noch irgendwas, was der Studierendenschaft in Paderborn fehlt, um gesünder zu studieren? Oder was meinst du, wie stehen Paderborner Studierenden zu bewegter Lehre? Damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie Bewegungspausen während sehr, sehr langer Vorlesungen, sondern auch bewegte Methoden, um halt einfach vielleicht nicht 1,5 bis 3 Stunden am Fleck zu sitzen und einfach passiv zuzuhören, was da ein Dozierender zu sagen hat.
Ist wahrscheinlich wie mit jedem Thema. Es gibt nicht die eine studentische Meinung, aber es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele, die gegenüber bewegter Lehre positiv eingestellt sind. Also ich selber bin irgendwie auch Fan von den Brainbreaks zum Beispiel, die es damals in der Bibo gab, dass man dann, wenn man gerade irgendwie so eine intensive Schreibsession irgendwie hinter sich hat, wenn man an der Hausarbeit arbeitet, einfach mal kurz irgendwie ein paar Meter in den Gang zwischen dem I und dem Hauptgebäude der Bibliothek, um so ein paar kleine Übungen zu machen. Das war uns auch unheimlich wichtig, also ich habe es ja gerade angesprochen, das 4. Stockwerk im Stadtcampus, wo der Study Space erweitert wird, da wird es auch eine Sportfläche geben. Das haben wir, glaube ich, auch so noch gar nicht breit vorgestellt, die der Hochschulsport dann demnächst auch betreiben wird. Also wo Studierenden auch die Möglichkeit dann haben werden, wenn sie irgendwie in der Prüfungsphase gerade sich dort eingebucht haben, um zu lernen, brauchen sie nur irgendwie 15, 20 Meter weitergehen und haben schon einen Sportraum, wo Kurse angeboten werden zum Beispiel. Ist, glaube ich, auch unheimlich wichtig für diejenigen, die diese Auslastung auch brauchen. Und das haben wir, glaube ich, jetzt auch in den Lockdowns vor allem natürlich gemerkt. Also ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich viele Sachen ausprobiert habe. Eine Zeit lang war es Yoga, dann war es wieder Joggen, wo ich einfach dann eine körperliche Auslastung brauche. Oder wenn es nur so was Simples ist wie ein Spaziergang. Das haben wir, glaube ich, auch alle für uns entdeckt, so, ne?
Das stimmt.
Ich finde jetzt witzig, wo du den Spaziergang ansprichst. Man hat ja tatsächlich nicht unbedingt mehr sich bewegt oder man hat auch eigentlich fast dieselbe Zeit gesessen. Nur ich finde, auf dem Campus nimmt man es nicht so wahr. Wie Sven ja schon meinte, man geht vielleicht nochmal von A nach B, aber theoretisch sind das ja auch nur kurze Unterbrechungen. Und deswegen finde ich, muss man dem einfach offen sein. Also so bewegte Lehre, wie du meintest, natürlich gibt es unterschiedliche studentische Meinungen. Aber man muss einfach gucken, was macht es mit einem. Ich glaube, man denkt jetzt erstmal, okay, jetzt haben wir hier in der Methode, wir stellen unsere Poster vor und jeder läuft mal rum. Das wäre ja schon das Einfachste. Und da ist ja auch erstmal jeder, oh, okay, jetzt muss ich aufstehen. Aber ich finde, wenn man das in dem Seminar mal mitmacht, total schön, was für eine Kommunikation ja auch dazu kommt. Also wenn wir von bewegter Lehre reden, reden wir ja auch von ganz schönen Nebeneffekten, sodass man sich nochmal vermischt. Und das, was wir jetzt ja eigentlich vermisst haben, dieses, okay, wir sehen uns nur digital und wen schreibe ich an, wenn ich eine Frage habe, dass das ja dadurch auch viel mehr, ja, man kommt viel mehr ins Gespräch mit unterschiedlichen Leuten, hört unterschiedliche Meinungen und dass man, ja, Bewegung hört sich immer so nach Schweiß an, finde ich, was es ja gar nicht heißen muss.
Das sind auch Sachen, die ich selber unheimlich vermisse. Ja. Also im Seminarraum zum einen kann man ja unheimlich viel mit Bewegung machen. Einfach mal so ein menschliches Diagramm oder so, um eine Meinung vom Kurs einzuholen oder so. Das hilft einem natürlich auch zum einen den Studierenden, sich irgendwie perspektivisch zu positionieren und sich ein bisschen zu bewegen, um was auszudrücken und zu kommunizieren, aber auch für die Lehrenden, die natürlich dann auch den Raum viel besser lesen können. Also ich bin selber auch Tutor in der Anglistik und merke das einfach, wenn ich 20 Leute irgendwie halt quasi gerade im Raum habe und 17 davon sind irgendwie schwarze Kacheln auf Zoom, von denen ich nicht weiß, okay, habt ihr gerade Schwierigkeiten, kommt ihr gut damit klar, seid ihr überhaupt da? Das sind so Sachen, die vermisst man schon unheimlich. Und auch so simple Sachen, wie du es gesagt hast, vom einen Hörsaal zum nächsten laufen. Ich hätte selber nie gedacht, dass ich mal den Weg zur Uni vermisse, weil das unheimlich wichtig war, um mich mental auf den Tag einzustellen. Also ne, jetzt komme ich irgendwie, ich stehe auf, mache mich so ein bisschen fertig, frühstücke und dann sitze ich am Schreibtisch den ganzen Tag und habe zwischen den Calls, die ich dann habe, teilweise nicht wirklich Pause und stelle mich nicht mental auf was Neues ein.
Genau, und auch man schließt auch anders ab. Also ich finde, man hat als Student ja sowieso schon oder als Studentin ja sowieso schon so das Ding, okay, ich kann immer was tun und ich habe immer irgendwie was, was noch an Aufgabe kommt, aber jetzt ist es noch schlimmer. Weil du hast ja schon gesagt, wir sind vermeintlich immer nur in demselben Raum, alles erinnert daran und das musste ich noch machen. Und deswegen, ja, dieser Spaziergang oder dieser Sport hat ja vielleicht auch vielen was gebracht. Also ich muss sagen, für mich ist es auch mal wieder so ein neuer Gedankenanstoß. Also dieses Gedankenumlenken, sich nicht immer wieder mit demselben Thema auseinandersetzen müssen, sondern zu gucken, okay, ich habe irgendwie, ja, man hat am Anfang durchgearbeitet und jetzt merkt man auch, dass Pausen eigentlich wichtig sind.
Pausen und ich glaube auch Routine hilft vielen. Also ich hab einen sehr guten Tipp von einer Freundin bekommen, der so simpel ist, auf den ich selber nie gekommen wäre. Morgens einfach mal eine Runde um den Block laufen, quasi den Weg zur Arbeit simulieren, so ungefähr. Ja. Na, also einfach nur, um sich quasi darauf einzustellen, was jetzt die nächsten Stunden auf einen zukommt. Und dann auch irgendwie abends mal eine Routine zu finden, dass man wirklich sagt, okay, jetzt ist Schluss. Und das ist dann natürlich auch wichtig, irgendwie den Laptop nicht vom Schreibtisch mit aufs Bett zu nehmen und dann quasi immer noch die Arbeit nebenher laufen zu haben, sondern einfach abzuschließen.
Ich finde auch tatsächlich ein bisschen was können wir auch mitnehmen für vielleicht Lernphasen, wenn wir nicht mehr in der Uni sind. Das ist jetzt so, glaube ich, hoffentlich demnächst so ein nächster Schritt, dass man sich genau das, was du gesagt hast, einfach so simulieren. Jetzt wird es 2 Stunden lang einfach mal intensiv wichtig. Vielleicht mache ich vorher eine Runde Yoga oder ich gehe wirklich spazieren. Und zum Abschluss lege ich den Laptop weg, mache vielleicht nochmal einen Spaziergang und mache dann meinen Sport.
Eine ganz gute Möglichkeit finde ich auch für den Schreibtisch einfach, dass man nicht die ganze Zeit statisch sitzt, sondern auch ein bisschen dynamisch unterwegs ist. Eine ganz coole Möglichkeit ist es ja, Stehschreibtische zu bauen quasi. Muss man ja auch nicht so ein super teures Modell kaufen, sondern man kann improvisieren mit Wasserkiste und darauf Laptop oder was auch immer. Glaubt ihr, das wäre eine Idee für die Uni, dass man da vielleicht mal einen Hörsaal mit Stehpulten oder so aufbauen könnte?
Ich bin ein bisschen dankbar, dass du es ansprichst, weil wir im 4. Obergeschoss, also das, was noch nicht am Montag, sondern halt wahrscheinlich dann Anfang Juli öffnet, im Study Space, haben wir auch teilweise solche Schreibtische. Und das habe ich jetzt selber gemerkt. Also ich war jetzt die Woche, weil das hier bei mir im Dachgeschoss ein bisschen zu heiß war mit dem Wetter, war ich da und habe quasi schon mal so ein bisschen den Beta-Test gemacht und geschaut, okay, ist alles für die Eröffnung soweit schon mal fertig, funktioniert die Technik und sowas und habe auch diesen Tisch ausprobiert und das hat mir unheimlich gut getan, zwischendurch einfach mal eine Stunde im Stehen zu arbeiten und vielleicht einfach mal so ein bisschen Beine ausstrecken, Füße ein bisschen locker machen und so Gelenke ein bisschen strecken. Das wäre auch durchaus was ich also generell auf jedem Lernraum irgendwo empfehlen würde, egal ob es in der Bibo ist oder im E-Gebäude zum Beispiel, kann das schon mal eine ganz gute Abwechslung auf jeden Fall bieten, glaube ich.
Genau, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, was man alles machen kann und man könnte es ja zusammenfassen, unter dem Thema so ein Gesundheitsbewusstsein aufzubauen. Das muss natürlich jeder für sich individuell gucken, was zu einem passt und dafür sollte die Uni ja auch so ein Ort sein. Also wir haben ja euch als Unterstützung, wir haben die Studierendenberatung, wir haben das Kompetenzzentrum Schreiben, ganz viele Möglichkeiten, wo man sich je nach seinem Bedürfnis immer mal wieder was rauspicken kann. Und tatsächlich habe ich in meinen Folgen auch schon öfter mal die Gäste gefragt, wie denn so ihre Meinung ist. Glaubst du, es hat eine Zukunft, dass das ECTS-fähig gemacht wird? Also glaubst du, dass es einer der nächsten Schritte sein könnte, so Gesundheitskompetenzen quasi auch abzubilden im Zeugnis?
Ich fände es schön, wenn das passieren würde tatsächlich, weil das, also auch wenn ich das Wort nicht unbedingt so sehr mag, aber aus einer Employability-Perspektive, wenn so ein zukünftiger potenzieller Arbeitgeber sehen kann, da hat sich jemand quasi auch im Feld Gesundheitswesen irgendwie so ein bisschen fortgebildet, ist das natürlich schön. Problem sehe ich dann eher, dass wir in den Prüfungsordnungen anderswo was streichen müssen. Und ich kenne ja mittlerweile auch recht viele Lehrende aus diversen Fachbereichen. Man ist selber ungern der Fachbereich, der irgendwas streichen muss in so einer Prüfungsordnung. Da müsste man, glaube ich, noch eine Lösung finden, inwiefern man das eben da einbringen kann. Aber trotzdem finde ich es unheimlich wichtig. Es gibt ja zum Beispiel den Gesundheitspass, in dessen Rahmen man ja auch Kurse oder Fähigkeiten erlernen kann in Workshops und so. Das ist schon unheimlich wichtig, um auch zum einen sowas zu lernen und dann auch nachweisen zu können, gerade gegenüber ArbeitgeberInnen. So, ich habe mich da so ein bisschen fortgebildet und wäre deswegen auch irgendwie so ein guter Zusatz für euer Arbeitsteam oder so.
Ja, auf jeden Fall, auch gerade was Zeitmanagement oder so vielleicht angeht. Ich meine, es wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, das im Studium Generale zu verankern oder so. Also ich glaube, ich kann das total verstehen. Die Inhalte sind ja auch festgesetzt und die Frage ist auch, wo setzt man da an? Klar, da schließen wir die LehrerInnen einfach aus, aber die haben ja zum Beispiel auch, es ist gute, gesunde Schule als Modul. Also ich glaube, das ist einfach ein langer Entwicklungsschritt, wenn wir uns dahin begeben würden, weil der Anreiz einfach viel höher ist, für viele Studierende daran teilzunehmen, weil der Pass ist ja leider immer so ein bisschen, okay, ich muss es extra machen. Ja. Das ist ja immer so ein bisschen der Nachteil, obwohl ich glaube, durch die Bank weg viele, die an unterschiedlichen Angeboten teilgenommen haben, haben gesagt, okay, es war es wert, diese 2 bis 4 Stunden zu investieren.
Definitiv, definitiv. Also korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber ich glaube nicht alle Studiengänge und Fakultäten bieten Studiengenerale, glaube ich, an. Also ich selber habe es im Zweifach Bachelor in Kulturwissenschaften gehabt. Ich glaube, in den Wirtschaftswissenschaften gibt es es, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Aber das ist schon mal natürlich ein guter Ansatzpunkt, um sowas unterzubringen. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich auch immer Leute zu motivieren. Studium ist nicht nur ECTS und durch quasi, sondern unheimlich viel passiert links und rechts und all das, was in der Hochschulpolitik oder in der Selbstverwaltung der Studierendenschaft angeboten wird, ist in der Regel ehrenamtlich. Also wir am AStA, je nachdem, welche Aufgaben wir übernehmen, studieren dann teilweise auch gerade nicht, weil es einfach zu viel Aufwand ist. Und das heißt aber nicht, dass man dann irgendwie wichtige Zeit verliert, sondern man lernt halt einfach noch ganz andere Sachen dazu. Und ich glaube, auch gerade wenn es um Gesundheit geht, sollte man nicht immer unbedingt nur gucken. Also es wäre schön, wenn man das in den ECTS natürlich unterbringen kann, aber links und rechts gucken ist auch immer ganz schön, um im Studium viel zu lernen.
Und vor allen Dingen, man lernt ja im Bereich Gesundheit auch vieles über sich selbst. Also was brauche ich eigentlich, wie nehme ich vielleicht Hilfe an? Im Grunde ist es ein bisschen Wellnesszeit, die ein bisschen Arbeit kostet. Aber dieses Bild hat man einfach nicht, weil es, finde ich, doch immer noch sehr stark negativ besetzt ist. Also davon müssten wir einfach weg und da müssten wir einfach hin zu einer besseren Kommunikation. Wie, du kannst keine Kommata setzen? Warum nicht? Das lernt man doch in der Schule. Ich war im Kommakurs, so habe ich es nie in der Schule gelernt. Also es sind da auch Sachen hinter, wo man vielleicht einfach so eine große Hemmung aufgebaut hat, große Vorurteile. Deswegen wäre es eigentlich schöner, wenn wir da offen damit umgehen würden und auch diese, ja, ich will es gar nicht Schwachstellen nennen, weil es sind keine Schwachstellen, sondern einfach so diese Punkte, wo man denkt, okay, damit möchte ich mich beschäftigen, weil ich da drin stark auftreten möchte. Vielleicht so. Und das kann Zeitmanagement sein. Ne? Das kann ein politisches Ehrenamt sein, wenn das ein Interesse ist. Weil wie du ja auch sagst, es ist Zeitaufwand. Du lernst auch viel über dich selber, wie du in Situationen reagierst, wie du im Team fungierst. Genau, und das sind alles so Sachen, die man einfach wertschätzen sollte und anderen Leute dann auch sagen müsste, ey, coole Idee, mache ich auch.
Ja, absolut. Also Zeitmanagement oder auch so Sachen, wie gehe ich mit Stress um, wie reagiere ich unter Druck, kann man natürlich in vielen verschiedenen Szenarien irgendwie erproben. Und da ist, glaube ich, so ein Ehrenamt immer eine gute Möglichkeit, um gerade sowas, wir bieten ja auch häufiger irgendwie Livestreams an von irgendwelchen Debatten oder Kulturevents oder so. Und am besten funktioniere ich zum Beispiel, wenn gerade alles nicht irgendwie für uns läuft und die Technik zum Beispiel streikt und wir kreativ irgendwie Lösungen finden müssen. Und in so Momenten lernt man natürlich, mit Stress umzugehen. Das lerne ich nicht unbedingt, wenn ich gerade eine Hausarbeit schreibe, weil ich dann erstmal 4 Wochen in der Bibo sitze und eigentlich eine Menge Zeit habe, mich mit Sachen auseinanderzusetzen. Aber das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erfahrung im Studium.
Ja, genau, um einfach auch, ich sag mal, gesund zu bleiben. Und Stress und Mental Health ist ja auch gerade richtig ein Thema überall. Und ich denke auch, dass es nach Corona nochmal wieder andere Bedeutung bekommen wird. Wir lesen ja auch Corona-Spätfolgen und wir wissen noch gar nicht, was in dem Bereich überhaupt auf uns zukommen wird. Auch soziale Kompetenzen, die man vielleicht noch gar nicht erlernt hat, aber man hat schon 4 Semester studiert, wenn man dann da wieder sitzt oder so. Und sich dann zu sagen, okay, ich nehme mir die Zeit und setze mich mit mir selber auseinander. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Workshops, wie man dann auch wirklich diesen, wie man in Stresssituationen, wie man den regulieren kann zum Beispiel. Genau. Also von daher, ja, bin ich gespannt und hoffe, dass unsere Angebote an der Uni, also einfach weiter für uns da sind.
Ich würde es mir wünschen, also gerade aus der Perspektive Gesundheit, Ich bin auch so jemand, ich bedauere unheimlich, dass der Hof für Sport seine Social-Media-Kanäle nicht mehr hat, weil ich das ein super Angebot fand,
ja.
Wo man da mal irgendwie ein paar kurze Sportübungen oder auch ein paar kurze Atemübungen oder sowas hatte, die einem auch geholfen haben, sich einfach mal kurz, und wenn es nur 5 Minuten ist,
ja,
aus dem Alltagsstress raus und einfach mal kurz lernen, wieder allein durch Atemübungen irgendwie,
ja,
die Gedanken woanders hinzulenken und,
ja,
und sich selbst wieder so ein bisschen zu regulieren. Bin ich ein bisschen traurig, dass es das nicht mehr gibt, aber trotzdem macht ihr natürlich noch unheimlich wichtige Arbeit.
Man muss ja sagen, diese kurzen Atemübungen oder Lockerungsübungen, Stretching, findest du ja immer noch im Videoportal. Natürlich viel versteckter, und wir brauchen nicht diskutieren, wie einfacher das ist, wenn du eine Erinnerung bei Instagram oder Ähnlichem bekommst und dann einfach denkst, ah ja, oder ah, das habe ich doch da mal gesehen. Einfach, dass es so im Hinterkopf bleibt, weil bis du dich auf unsere Website und dann auf den Videokanal verirrst, wird schon ein bisschen dauern. Das wissen wir leider auch, ja.
Ich glaube, da haben wir ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen. Danke auf jeden Fall, Andi, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ja, ich glaube, es ist ganz gut rübergekommen, dass der AStA einfach von Studis für Studis ist und dass man keine Scheu haben braucht, wenn man Probleme oder Anregungen hat, sich einfach bei euch zu melden. Falls ihr noch mehr von Andi hören oder vielleicht auch sehen wollt, schaut gerne mal beim Bastalos Videopodcast vorbei. Da gibt es auch ganz verschiedene Folgen zu relevanten Themen für Studis, wie zum Beispiel Prüfungen oder verschiedenen Workshops oder Projekten. Auch zu verschiedenen Organisationen an der Uni sowie natürlich zur Hochschulpolitik. Dann danke dir.
Danke, dass ich hier sein durfte.